Und jetzt, ja.
Ja. Jetzt sind wir etwa Mitte 2000er Jahre angekommen, 2004 oder 2005 würde ich sagen, so vielleicht.
Ich glaube, das war schon vorher.
Ja, so und das rum. Mhm. Jetzt machen wir mal eine Liedpause und steigen nachher wieder da ein und kommen dann auch noch zur Gegenwart, weil da gibt es auch noch ganz wichtige, interessante Sachen, die ich gerne hören möchte von euch. Ihr hört das Lied »Wenn der Feminismus endlich blüht«.
Die Leiden der Frau Julie und aller anderen Frauen oder das nie gekannte Paradies. Wenn der Feminismus endlich blüht und auch jede Frau dann
voller blüht,
sind wir vielleicht endlich, bin ich vielleicht endlich, sind wir vielleicht endlich in eine Frau verliebt. Julie, lass den Mann doch mal aus dem Spiel.
Aus dem Spiel, aus dem Spiel.
Denn du weißt, eine Frau bringt dir ja so viel.
Ja, so viel.
Denn zwischen uns Frauen, nur zwischen uns Frauen ist ein ganz spezifisches Gefühl. Das Gefühl, das ist noch so unbekannt.
So unbekannt.
Du betrittst ein neues, schönes Land.
Ein schönes Land.
Denn wir wollen uns selber sein. Ja, wir wollen uns befreien. Ja, wir wollen endlich, endlich Frauen sein.
Endlich Frauen sein.
Wenn wir wieder auf dem Boden stehen.
Auf dem Boden stehen.
Und das Ganze realistisch sehen.
Realistisch sehen.
Unsere Konkurrenz, unsere große Angst vor dem Verlust des Mannes uns endlich einmal einzugestehen. Julie, die Moral von der Geschichte,
von der Geschichte.
Vom Genossen kriegst du kein Gleichgewicht.
Kein Gleichgewicht.
Schaffen wir uns selber eine neue Perspektive. Kämpfen wir jetzt selbst für unser Frauenglück. La ba da ba da da, la la la, la da 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 da.
Das Problem wirklich unbedingt bezeichnen wollen, dann ist es ein Männerproblem.
»16 Tage gegen patriarchale Gewalt«.
»Respect existence or expect resistance«.
»Warum hat denn niemand dieses Patriarchat zerbombt?«
Zurück im Studio. Wir sind wieder zurück im Studio, Regula Fluri. Dir brennt noch etwas unter den Nägeln, was du jetzt noch sagen wolltest, unbedingt. Bitte.
Oh, jetzt habe ich aber gerade einen Blackout, wenn ich so angesprochen wird. Und zwar habe ich so ein bisschen eine These oder eine Hypothese, dass in dem, je mehr wir haben wir Hochdeutsch gesprochen?
Ja,
je mehr wir anerkannt wurden, subventioniert wurden, das hat auch damit zu tun, dass auch eine Entpolitisierung des Themas stattgefunden hat. Also das ist wie der Preis, den du zahlst. Und was eigentlich wegfiel, das war eigentlich die strukturelle Erklärung der Gewalt. Und akzeptiert war mehr, es gibt böse Männer. Und die soll man einzeln bestrafen. Ja. Und das waren dann, glaube ich, wirklich so die Anfangs 2000er Jahre, also diese ganze. Und jetzt, finde ich, ändert sich wieder. Also jetzt wird es eigentlich wieder klarer. Und was hatten wir schon immer eigentlich auch postuliert? Physische Gewalt ist eigentlich der Ausdruck oder die Bedingung, dass strukturelle Gewalt aufrechterhalten werden kann. Also dass da immer mit physischer Gewaltdrohung, Angst, zum Beispiel nachts nicht alleine rausgehen etc., kreiert wird, die hat und immer diese bewusste oder unbewusste Angst oder du musst beschützt werden Gefühl, das hindert Frauen auch daran, nach außen zu gehen, aktiv zu sein. Wobei ich finde, das hat sich wirklich sehr verändert. Aber ich denke, strukturelle Gewalt, strukturelle Ungleichheitsverhältnisse sind immer irgendwo gedeckt durch eine Gewaltdrohung, egal in welchem Bereich. Und da finde ich, das wird langsam jetzt so wieder, kommt das auch wieder als Thema viel stärker.
Wie siehst du das, Corinna?
Sehr ähnlich wie Regula. Also ich kann ja da nur beipflichten. Ich denke, mit der Zone, also einerseits mal diese, mit der Anerkennung fand wirklich eine gewisse Entpolitisierung oder Einbindung in bestehende Strukturen statt. Das heißt, man muss Leistungen erbringen und bekommt dafür Geld, aber die müssen auf eine ganz bestimmte Art erbracht werden. Die müssen auch effizient erbracht werden. Die muss abgerechnet werden. Das ist mit administrativem Aufwand verbunden. Da sind die Kräfte ziemlich gebunden. Da geht man abends müde nach Hause und sagt, ich habe heute so und so viele Beratungen geleistet und also ein bisschen salopp gesagt. Und
merkst du das auch an den MitarbeiterInnen? Also sind das auch andere, ich sage jetzt mal andere Menschen als früher? Oder ist da die Stimmung, ist die Stimmung anders als früher? Ist da die Aufbruchsstimmung, wie ihr es beschrieben habt früher, ist das nicht mehr so sehr so?
Ich glaube, wir dürfen nicht vergessen, dass 40 Jahre vergangen sind seit damals. Und wir sind in einer anderen Welt. Und wenn Frauen heute eine Stelle antreten, dann treten sie es mit einem anderen Bewusstsein an. Und sie finden auch, ich verdiene einen rechten Lohn für eine komplexe, schwierige Arbeit, was auch so ist. Aber natürlich kann man auch sagen, vielleicht haben wir heute eher so eine Haltung als Arbeitnehmerinnen. Und wir bekommen etwas dafür und nach der Arbeit ist Freizeit und da will ich selbst bestimmen, was ich mache. Und da merke ich, da bin ich noch so ein bisschen von der alten geprägt, von der alten Projektideologie. Wir machen alles und auch noch in der Freizeit und das ist ja auch toll. Und da merke ich, das ist eine neue Generation, die anders tickt auch zum Teil. Das ist auch voll okay, finde ich. Und dort wird es natürlich auch spannend, wenn dann trotzdem wieder gewisse Themen auftauchen, wo wir merken, aha, jetzt wird es wieder politisch und was haben wir dann für einen Opferbegriff zum Beispiel oder wo setzen wir an? Beim einzelnen bösen Mann oder wollen wir auch Gesetzesänderungen erreichen, wollen wir uns politisch verbünden, müssen wir da auch Druck ausüben und dort wird es dann auch wieder politisch. Und das andere ist noch, dass ich ihr ganz mit dir auch einige, dass Gewalt gegen Frauen, sexuelle und physische, psychische Gewalt gegen Frauen Teil einer strukturellen Gewalt ist und dass letztendlich auch diese Unterordnung, diese Diskriminierung auch einerseits entsteht sie aus der Angst daraus und sie zementiert das immer auch wieder. Und das ist schon ein wichtiger Kampf, den wir jetzt wieder viel stärker auch auf der Straße führen, mit dem Frauenstreik, mit den feministischen Kollektiven, die wieder entstanden sind und diese Bewegung, die wieder aufblüht und die wieder gekommen ist, dass ich finde, es gibt der ganzen Sache sehr viel Schwung und wichtig, da entstehen wichtige Bündnisse, die wir eingehen müssen, unbedingt zwischen den etablierten Strukturen, die sich auch auf die den einzelnen Frauen Hilfe anbieten im Einzelfall und schauen, was können wir jetzt für dich tun in dieser Situation, wo du als Einzelne betroffen bist, was können wir da rausholen und auf der anderen Seite, und wohin bündeln wir unsere Kräfte, damit sich da wirklich mal etwas ändert, auch damit die Gewalt aufhört, damit wir Frauen eine andere Stellung als Frauenstern in der Gesellschaft haben.
Habt ihr eine Idee, warum das wieder mehr auf die Straße getragen wurde in der letzten Zeit, warum das wieder so Aufwind bekommen hat, der Kampf auf der Straße sozusagen?
Also ich denke, es ist schon stark, einerseits, dass überhaupt wieder eine ganz stark feministische Bewegung besteht im Moment und auch da wahnsinnig viel Bewusstsein sich erarbeitet wird. Und der andere Punkt ist, glaube ich, auch, dass mit der Ni Una Menos und MeToo-Bewegungen da auch ganz viel Kraft und Power rübergekommen ist.
Ja, und die jungen Frauen auch, die haben eigentlich mal wieder ziemlich genug von diesem Backlash und von dieser neoliberalen Welle, wo wir, also ich habe das schon erlebt, dass wir so brav wurden, dass wir irgendwie ruhig gestellt waren, dass wir beschäftigt waren, eben mit unserer Arbeit und mit unseren Familien und so weiter. Und da entsteht, also da haben alle ein bisschen genug, die Jungen genug von der Klimalüge und die Frauen genug von, also auch von ihrer Stellung und die, da wird wieder Widerstand geleistet gegen diese Einordnung und Schwarze gegen den alltäglichen Rassismus. Und ich finde, da müssen wir auch Bündnisse schmieden. Und da ist wirklich ein Power wieder da, der ganz wichtig ist, weil es gibt ja den anderen Power auch, wie wir weltweit sehen. Und da müssen wir uns auch verbünden und aufstehen dagegen. Da habe ich große Hoffnung. Ich bin Mutter von zwei Söhnen, bald Großmutter. Aber ich habe große Hoffnung, dass sich da wirklich etwas ändert, auch für die junge Generation.
Was ich anders finde, und das ist noch interessant, ich finde, so die Angriffspunkte sind jetzt sehr auf der gesellschaftlichen Ebene. Also es geht um strukturelle, gesellschaftliche Angriffe. Und so in den 70er Jahren, wie ich es noch so knapp in Erinnerung habe, ging es parallel dazu immer auch um deine Beziehung und deinen Typ.
Ja.
Also da gingen sehr viele Beziehungen kaputt. Sehr viele Frauen begangen Frauenbeziehungen. Und das waren extreme Spannungen für alle. Also dass man wirklich sagte, aber vielleicht sind die Männer heute so im Alltag auch irgendwie unterstützender. Aber dort ging es wirklich darum, ich will jetzt auch mal was sagen, kannst du vielleicht zuhören? Und also ich kenne viele Frauen, die haben sich getrennt, schlussendlich. Ja. Und das nehme ich jetzt nicht mehr so als öffentliches Postulat wahr. Ich denke, auch da passiert vieles in Beziehungen, aber es wird nicht mehr, es ist nicht mehr dieses öffentliche, du musst deinen Mann ändern.
Also du meinst auch, dass so der private Kampf und der öffentlich-politische Kampf sich nicht mehr das Gleiche ist vielleicht?
Nicht mehr so öffentlich thematisiert werden, würde ich sagen. Mehr weiß ich nicht.
Ja, ja. Oder da kommt mir in den Sinn, dass wir ja diskutiert haben, beim Frauenstreik dürfen jetzt Männer da mittun oder nicht? Und ich weiß noch, ich damals in der Frauenbewegung, wenn wir Demos organisiert, war ganz klar, das machen wir ohne die Männer, das können wir ohne Männer. Und auch wenn wir in heterosexuellen Beziehungen stecken, ich zum Beispiel, eben dann war das eine richtige Feministin. Du bist erst eine richtige Feministin, wenn du eine Frau liebst, habe ich mal gehört von einer Kollegin. Das war dann wirklich so, das ging bis ins Private, das Private ist ja politisch. Und heute, das stimmt, das war anders, der Frauenstreik, da haben sehr viele junge Frauen auch gesagt, wir wollen das mit den Männern auch streiken, die unterstützen uns, die sollen auch dabei sein.
Und aber wir sagen, was sie machen müssen.
Genau.
Ja, also
es gab ja auch, viele Männer haben sich dann sehr engagiert, diese Bewegung zu unterstützen und zum Beispiel zu kochen oder Kinder zu hüten oder wirklich mal da diese Schattenarbeit zu tun, die normalerweise ja viele Frauen erledigen.
Ja, ich möchte mal in Anbetracht der Zeit nochmal zurückkommen zu den Beratungsstellen und den Angeboten. Weil wenn wir da jetzt anschauen, was heute zum Beispiel auch sich verändert hat, dann ist die eine Frage, die ich noch habe, gibt es auch Angebote für Transmenschen zum Beispiel inzwischen? Das ist ja etwas, was zum Glück auch endlich immer mehr thematisiert wird. Was hat sich da verändert?
Ja, das ist eine Diskussion, die wir dringend führen müssen. Wir sagen, wir richten uns an alle Frauen oder Frauen, die sich dem sozialen Geschlecht Frau zugehörig fühlen. Und trotzdem, das ist jetzt ein Angebot oder eine Bewegung, die wir auch, auf die wir reagieren müssen, dringend, wo wir auch schauen müssen, was können wir anbieten, wie können wir diese Menschen erreichen und wo sind die Grenzen als Opferberatungsstelle für gewaltbetroffene Frauen. Und das ist aber eine Diskussion, die wir noch nicht abschließend geführt haben, sondern in der wir wirklich mittendrin stecken.
Und siehst du da Grenzen jetzt von innen her, von außen, also weil den Leistungsauftrag habt ihr ja für gewaltbetroffene biologische Frauen eigentlich. Mhm. Das ist,
ich glaube nicht,
nicht,
dass das,
das
so genau definiert wird. Ich denke, da haben wir tatsächlich als diese Opferberatungsstelle auch gewisse Freiheiten. Ja. Das, aber es wird erwartet, dass wir das auch wirklich nachhaltig und professionell angehen und schauen, wo braucht es ein Angebot, wo sind die Grenzen und welche Kompetenzen werden dafür benötigt. Weil ich denke, man kann schon nicht einfach sagen, ja, das ist ein Mensch, der oder die sich der Kategorie Frau zugehörig fühlt, sondern wir müssen schauen, was können wir einer Transperson bieten und eben wo sind auch unsere Grenzen.
Und wenn du gesagt hast, das ist relativ neu, diese Diskussion, wann ist diese Diskussion aufgekommen, weißt du das ungefähr?
Ja, gleichzeitig halt mit der ganzen LGBTIQ-Diskussion, die jetzt sehr virulent ist und das ist ein Thema, das wirklich in dem Sinn neu war. Damals war es eher einfach die Homosexuellen, die Frauen und Männer, wo haben die Platz, haben ihre Realitäten Platz, wie sind ihre Bedürfnisse, wo werden sie spezifisch diskriminiert? Und ich denke, das Bewusstsein für diese Verflechtung von Diskriminierungsverhältnissen ist heute auch schon stärker, auch für diese. Wobei wir haben damals mit Anja Meulenbeld von den Scheidelinien geredet zwischen den verschiedenen Klassen, Rassen und den Geschlechtern. Und heute ist es halt noch vielfältiger, differenzierter.
In der BIF haben wir etwa so 2003, 2004 oder auch 2005, haben wir dann wirklich ein Projekt entwickelt, auch für Beratung in Gewaltverhältnissen unter Lesben.
Ja.
Weil wir da auch, es gab ein Bedürfnis und wir haben versucht, da ein Angebot zu machen. Ich habe dann das am Schluss nicht, ich bin dann gegangen irgendwann mal, darum, aber ich glaube, das steht und funktioniert auch.
Also wir bieten das auch an, wenn Frauen innerhalb von der Partnerschaft Gewalt erleben mit einer Frau, dann können sie auch sicher zu uns kommen.
Wenn wir noch Zeit haben, wollen wir noch ein bisschen über die Professionalisierung sprechen.
Wir sprechen noch ein bisschen über die Professionalisierung. Wir hören zuerst noch ein Lied von Nina Hagen.
Flutsch, flutsch, von Glotz von Ost nach Böst zu dem Fjall.
Wieder zurück beim Gespräch mit Regula Fluri und Corinna Elmer. Wir sprechen noch einen Moment über die Entwicklung der Professionalisierung dieser Beratungsstellen und der ganzen Frauenberatungen.
Ja, mich beschäftigt das auch immer wieder eigentlich, wie aus diesem begeisterten Aufbruch Laienfrauen Arbeit an diese hochprofessionalisierten Stellen wurden. Und ich glaube, da gibt es ganz viele verschiedene Momente, die da hineinwirken. Und ich greife jetzt mehr so etwas auf, das so in sich selber drin ist. Und so in meiner Erfahrung, dass je mehr wir da gearbeitet hatten, desto mehr wussten wir, desto mehr wurden wir professionell. Wenn dann neue Frauen dazu kamen, dann wurden sie plötzlich eingearbeitet. Wir mussten sie einarbeiten, weil sie hatten diesen gemeinsamen Entwicklung ja nicht mehr mitgemacht. Und ich denke, und dann begannen wir an den sozialen Hochschulen Unterricht zu geben. Also dann plötzlich kamen dann auch neue Mitarbeiterinnen, die sich speziell professionell für dieses Thema ausgebildet hatten. Also ich denke, das zeigt auch, dass die Gesellschaft das Thema aufgenommen hat, weil es gab dann plötzlich Weiterbildung in Trauma, in Sozialarbeit spezifisch darauf bezogen. Ja. Aber dass ich wie schon glaube, es ist einfach nicht so, dass man dieser Professionalisierung entgehen ja. kann. Also das gibt wirklich so eine innere Drive, weil einfach nicht immer alle von vorne anfangen müssen, wollen, können.
Das ist ja auch die Frage, wie sinnvoll ist das, weil wenn wir letztendlich das Ziel im Auge behalten, wir wollen ein gutes Angebot für gewaltbetroffene Frauen erbringen, dann macht das ja auch Sinn ein Stück weit. Nur müssen wir uns immer auch wieder zurückbesinnen auf unsere Wurzeln und aber auch auf unsere Visionen und was wir auch erreichen wollen.
Und ich glaube, das geht manchmal dann auch
vielleicht in der Hektik des Alltags unter oder vergessen. Heute ist das natürlich auch wirklich eine hochkomplexe Angelegenheit, auch was wir nach außen hin leisten müssen an administrativer Aufwand, an gesetzlichem Wissen, das wir haben müssen, was wir alles übernehmen müssen an Fallzahlen und so weiter. Das sind hohe Ansprüche da in einer hochkomplexen Umwelt, die fast nur noch arbeitsteilig geleistet werden müssen. Jedenfalls hat heute fast jede Organisation das Gefühl, es geht nur mit einer hierarchischen Struktur. Das wird zum Teil auch wieder in Frage gestellt, denke ich. Aber früher haben wir alle Teamleitung gehabt. Alles wurde basisdemokratisch entschieden, vom Staubsaugerschlauch bis zu irgendwie den politischen Aktionen. Und heute ist das auf einem ganz anderen Niveau, ist das falsche Wort. könnt ihr mir helfen? Ja, es ist einfach, es sieht anders aus, wie wir auch arbeiten und sprechen und was wir abliefern müssen, auch nach außen an Abrechnungen und so weiter. Das hat sogar, dieser Druck hat zum Teil sogar auch einen, zum Teil in diesen Projekten dann nach innen Druck erzeugt. Also was zum Beispiel diese Leistungsverträge kamen mit diesen Abrechnungen und diese Dossierführungen. Und da braucht es heute eigentlich auch andere Strukturen. Und das ist das so ein, das Spannungsfeld, das Dilemma, wo wir heute drinstecken. Aber wir dürfen nicht vergessen, es gibt doch mittlerweile, eben zum Beispiel in Zürich gibt es 8 Opferberatungsstellen, die sich an Betroffene von Gewalt richten, dass sie dort unbürokratisch ein Anrecht haben auf psychosoziale Unterstützung. Bei uns können sich alle Frauen melden, die von sexueller oder häuslicher Gewalt betroffen sind. Es werden zum Teil via Polizei zu uns informiert, dass sie sich bei uns melden können oder bei uns gemeldet. So nehmen wir ganz niederschwellig Kontakt auf. Also sie können sich selbst bei uns melden, wenn sie sexuell belästigt wurden, wenn sie sexuelle Gewalt erlebt haben oder auch häusliche Gewalt. Da gibt es Zuständigkeiten, aber das kann man anschauen. Und sie haben das Anrecht auf psychosoziale Beratung, auf eine rechtliche Beratung. Sie werden begleitet. Sie müssen keine Anzeige gemacht haben. Sie haben trotzdem das Recht da auf unentgeltliche Beratung, anonym und auch finanzielle Hilfe zum Teil. Und das, denke ich, ist ganz wichtig auch für Menschen oder Frauen, die eben Gewalt erlebt haben, aber keine, über wenig Mittel verfügen. Wir können auch diese beraten und sie sollen sich bei uns melden, auch in verschiedenen Sprachen.
Was gibt es auch Angebote für Frauen mit keinem Aufenthaltsstatus oder einem illegalen Aufenthaltsstatus?
In der Opferhilfe ist das nicht vorgesehen. Wenn das Tatort im Ausland ist, dann sieht die Opferhilfe eigentlich keine Unterstützung, allenfalls mal eine so, da klafft eine Lücke. Und da sind wir dran, auch uns politisch zu vernetzen und zu schauen, dass wir dort neue Angebote entwickeln können, dass wir Druck aufbauen können. Wir lösen das so, dass wir diesen Frauen so trotzdem eine einmalige Beratung zur Abklärung auch und Triagierung anbieten, weil es gibt eben niemand, der Migrantinnen, die auf der Flucht oder im Ausland Gewalt erlebt haben und hier dann um Asyl suchen, dass die diese Beratung bekommen.
Also das ist ein großes schwarzes Loch, sage ich jetzt mal, was da noch, wo viel getan werden muss. Gibt es sonst noch etwas, wo du sagen würdest, da ist jetzt gerade eine große Baustelle, da würde ich jetzt sagen, da möchte ich weiter, oder das wünsche ich mir auch für die Zukunft, dass wir da in diese Richtung weiterfahren können.
Es gibt einige Baustellen, es gibt noch einiges zu tun, zum Beispiel die Revision des Sexualstrafrechts oder eben auch Angebote entwickeln für Transmenschen. Was gibt es noch alles?
Ja, also du bist da jetzt aktuell.
Genau, also ich denke, die Istanbul-Konvention gibt uns da auch ein Mittel in die Hand, wirklich auch Druck, die Schweiz in die Verantwortung zu nehmen und Druck auf die Behörden und den Staat auszuüben, im Sinn von, da, wir haben eine Verpflichtung unterschrieben, uns auf verschiedenen Ebenen gegen geschlechtsspezifische Gewalt zu engagieren. Einiges ist schon da, ist vorhanden, und einiges gibt es auch noch weiter zu entwickeln und zu verbessern.
Gut, das ist doch ein wunderbares Schlusswort, das du da gemacht hast. Vielen Dank, Regula Fluri und Corinna Elmer, für dieses Gespräch hier live im Radio Lora zum heutigen Tag gegen Gewalt an Frauen, Sternchen, oder wie wir gerne sagen, der Tag gegen patriarchale Gewalt. Herzlichen Dank.
Danke euch.
Danke euch.
Now I'm about to put me in multiple spots. It's this lyrical pox in your grill, meaning I'm ill. I will not heal. I am from Southside to DC. That means I only know how to go until I'm on a marquee getting properly built. Cause stop being a part of my stock on my bill. No, ma'am. I'ma keep this campaign up till rock for prayers and grains. The popular trail slogan, that's where I got. See, I want you to levitate. My shit up is Medicaid. One low quote, got a vocally abstaining for rap, they grammatically celebrate. I'll hydroxycut these lightweight MCs to a suitable size. I'm approximately 1/4 human, the rest is unidentified. I'ma take up every white space with some black characters, reverse it.
Radio Lora auf der Frequenz 97,5 MHz.